Neuroflash Audio, der Wissenspodcast für Neurologen mit Dr. Dirk Heimann. Mit freundlicher Unterstützung von Zambon Deutschland.
Neuroflash Audio, schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über die Frage der leitliniengerechten Therapie in der frühen und mittleren Krankheitsphase einer Parkinson-Erkrankung. Vielleicht vorab so ein paar organisatorische Hinweise machen wir immer bei Neuroflash Audio. Unser heutiger Podcast, der dauert etwa 45 Minuten, nennt sich ja dann informal eine sogenannte Lerneinheit. Danach haben Sie die Möglichkeit, auf den Seiten der Neurodepesche insgesamt 10 CME-Fragen zu beantworten. Wenn Sie 7 davon richtig haben, bekommen Sie mit dem Hören des Podcasts und der Beantwortung der CME-Fragen dann insgesamt 2 CME-Punkte. Heute in Corona-Zeiten wieder Corona-konform zugeschaltet eine Expertin in Sachen Parkinson, Professor Dr. Carla Eggert. Sie ist die Oberärztin an der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum in Marburg. Grüße Sie herzlich, Frau Professor Eggert.
Ja, guten Tag.
Frau Professor Eckert, jetzt habe ich Zahlen gelesen, bei denen sehr deutlich gemacht wurde, dass die Parkinson-Erkrankung in den letzten Jahren, um genau zu sein, so zwischen 1990 und 2016, um 74% zugenommen hat und es mehrere Hochrechnungen gibt, die erwarten, bis 2030 könnte das nochmal das Doppelte, wenn nicht das Dreifache sein. Was sind denn eigentlich die Erklärungen dafür?
Ja, ich denke, die sicherlich schlüssigste Erklärung ist die demografische Entwicklung. Das heißt, das Lebensalter der Menschen steigt. Der Parkinson ist eine Erkrankung, die zwar um das 50. bis 60. Lebensjahr herum auftritt, aber eben doch die Inzidenz steigt mit höherem Lebensalter. Das heißt, mit der alternden Gesellschaft nimmt die Inzidenz und somit natürlich auch die Prävalenz zu. Andererseits muss man sagen, dass wir natürlich etwas aufmerksamer auf derartige neurodegenerative Erkrankungen geworden sind. Das heißt, wir screenen auch sehr viel mehr Patienten. Patienten haben heutzutage in der Regel eine gute neurologische Versorgung. Das heißt, sie werden auch dem Neurologen relativ früh im Vergleich zu früher vorgestellt. Das heißt, die Erkrankungen werden wahrscheinlich doch schneller erkannt und somit auch registriert. Andererseits könnten auch Faktoren, durchaus epigenetische Umweltfaktoren vorhanden sein, die mit der zunehmenden Inzidenz zusammenhängen. Das heißt also schädliche Umweltfaktoren, alles im weitesten Sinne im Rahmen der Industrialisierung.
Es gibt also gleich mehrere Gründe, warum es dann zu einem Zuwachs dieser Erkrankungszahlen kommt. Jetzt wären wir in Corona-Zeiten wahrscheinlich nicht aktuell, Frau Professor Eggert, wenn ich Sie nicht fragen würde. Es gab ja gerade im letzten Jahr so ein paar Stimmen, dass vermehrt Parkinson-Erkrankungen zum Beispiel nach einer Corona-Erkrankung auch nach anderen Viruserkrankungen auftreten. Was ist da dran?
Das ist sicherlich schwierig zu beantworten. Wir wissen ja, dass im Rahmen der Corona-Erkrankung auf verschiedenen Ebenen neuroimmunologisch oder eben auch vaskuläre Ereignisse auf neurologischem Fachgebiet auftreten können. Sprich, wir sehen Corona-Patienten häufig auch mit neurologischen Erkrankungen. Die direkte neurodegenerative Erkrankung ist natürlich eine über die Jahre sich entwickelnde Erkrankung wie die Parkinson-Krankheit. Aber interessant ist sicherlich zu sehen, dass wir bei der Corona-Erkrankung als Frühsymptom ja häufig die Hyposmie haben. Und wir wissen ja auch, dass der Parkinson in seiner prämotorischen Phase, zumindest beim idiopathischen Parkinson-Syndrom, mit einer Hyposmie einhergeht. Und ich denke, da brauchen wir einfach noch Zeit, um den Langzeitverlauf zu beobachten von Patienten, die Corona erkrankt waren. Und man kann nur hoffen, dass wir im Verlauf keine Häufung von Parkinson-Syndromen sehen, die sozusagen als initiales Symptom im Rahmen der Corona dann eine Hyposmie hatten, dort vielleicht Veränderungen auf neuronalem Gebiet und eventuell auf Zukunft eine neurodegenerative Erkrankung entwickeln. Aber diese Daten liegen nicht vor. Das ist jetzt erstmal spekulativ.
Also es bleibt zu hoffen, dass sich genau das bewahrheitet, nämlich dass die Hoffnung sich letztendlich bewahrheitet, dass ein solcher Zusammenhang eben nicht besteht. Kommen wir aber vielleicht nochmal auf die anderen Faktoren, die Sie eben genannt haben. Auf der einen Seite der demografische Wandel, der ist nicht zu leugnen. Auf der anderen Seite die Sensibilisierung, eine Parkinson-Erkrankung vielleicht auch früher zu entdecken als noch vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten. Das heißt aber ja im Umkehrschluss, Patientinnen und Patienten, die gerade mit einer Parkinson-Erkrankung entdeckt werden, die also in einem einem frühen bis mittleren Stadium ihrer Erkrankung sind, die nehmen nun zu, diese Zahlen.
Das ist vollkommen richtig und daran haben wir im Prinzip als Forscher auch ein Interesse, weil das Ziel der Parkinson-Therapie ist ja nicht die rein symptomatische Therapie, wie wir sie derzeit zur Verfügung haben, sondern wir hoffen ja schon, dass wir in möglichst bald, in baldiger Zukunft neuroprotektive Therapieansätze haben. Und gerade bei diesen Therapieansätzen ist es natürlich wichtig, dass die Neurodegeneration erst am Anfang steht. Das heißt, wir wollen möglichst früh erkrankte Patienten behandeln können, die noch keine schwere Behinderung durch die Parkinson-Krankheit haben. Und unter früh erkrankt verstehen wir ja heutzutage nicht das motorische Stadium, sondern das nicht motorische Stadium der Parkinson-Krankheit. Das geht der Erkrankung mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte voraus und zeigt ja einen Symptomkomplex aus zum Beispiel Riechstörungen, wie vorhin erwähnt, Obstipationsneigung, aber auch neuropsychiatrische Störungen und vor allem auch ein hoher Risikofaktor für die idiopathische Erkrankung des Parkinson ist die REM-Schlafverhaltensstörung. Deswegen, um zurück auf Ihre Frage zu kommen, ist es wichtig, Patienten frühzeitig zu erkennen, die in diesem nicht-motorischen Stadium sich befinden, um dann bei Verfügbarkeit von neuroprotektiven Therapiemaßnahmen diese Patienten frühzeitig behandeln zu können, um den Switch sozusagen von der nicht-motorischen in die motorische Phase verhindern zu können. Und deswegen ist auch ganz wichtig, dass, denke ich, die Bevölkerung sensibilisiert wird. Ich denke, das wird sie auch durch natürlich auch viel Arbeit der Berufsgesellschaften, aber eben auch der Selbsthilfegruppen, dass wirklich eine breite Aufmerksamkeit für die Erkrankung besteht. Und es macht durchaus Sinn, wir wissen ja auch genetische Faktoren bei der Erkrankung oder auch Suszeptibilitätsgene, die relevant sind, um ein erhöhtes Risiko zu haben. Und so wird es auf Zukunft auch Sinn machen, Familien frühzeitig zu kontaktieren, wo Patienten an Parkinson erkrankt sind, wo erstgradige Anverwandte zum Beispiel die erste Riechstörung entwickeln. Natürlich ist das ein sehr unspezifisches Symptom. Man kann Riechstörungen aufgrund vieler anderer HNO zum Beispiel Erkrankungen bedingt haben. Aber in dieser spezifischen Population mit einem familiären Parkinson-Syndrom, also in der Familie und dann nicht motorische Risikofaktoren, das sind hochinteressante Patienten, die ein Risiko zur Konvertierung vom nicht-motorischen ins motorische Stadium haben. Und die werden sehr geeignet, um neuroprotektiv zu behandeln. Das heißt, Fazit, je früher wir die Parkinson-Patienten erkennen, umso besser werden wir sie zukünftig therapieren können.
Betonung liegt da ja auf zukünftig. Diese neuroprotektiven Ansätze, wir kommen gleich ja auf die Wirkstoffe und Substanzen, die wir heute schon in Händen halten und die Therapieverfahren. Aber das Neuroprotektive ist ja etwas für morgen, in Anführungsstrichen, auch wenn wir auf dem Weg dahin sind, auch wenn Sie schon sehr konkret absehen können, was das sein wird. Aber wenn wir vielleicht nochmal an die Früherkennung an sich denken, dann ist das ja etwas, Sie haben die Schlafstörungen exemplarisch genannt, Sie haben depressive Episoden genannt, Sie haben die Riechstörungen genannt. Das ist ja ein, ich nenne es mal, buntes Bild, das ja dann initial bei dem vielleicht Mitte 50-Jährigen auffällt, der geht damit zum Allgemeinmediziner. Das ist ja eigentlich die erste Hürde, um dann den Weg in Richtung der niedergelassenen Neurologen zu kriegen, die uns ja jetzt gerade auch zuhören. Ist das eine Herausforderung?
Sicherlich. Es ist eine Herausforderung und wenn man sich auch die rückgängigen Facharztzahlen zum Teil ansieht, ist es sicherlich so, dass wir die Niedergelassenen auch mehr ins Boot holen müssen. Ich kann nur aus dem Bereich hier sprechen, in Hessen, wo ich tätig bin. Wir haben keine hohe Dichte, zumindest in diesem unter Anführungszeichen teils eher ländlichen Raum, von neurologischen Fachärzten. Das heißt, wir brauchen die Zusammenarbeit und es ist ganz wichtig, dass da auch eine Aufklärung erfolgt, dass eine gute Kooperation erfolgt, dass wir durchaus auch mehr telemedizinisch arbeiten. Wir werden nicht jeden Patienten in Zukunft vielleicht persönlich sehen können, aber auf kurzem telemedizinischen Weg mit Videokonferenz können wir sicherlich frühzeitig gute Diagnostik machen. Und ich denke, dass auch im allgemeinmedizinischen Bereich hier ein hohes Interesse besteht, dass wir einfach eine flächendeckende Abklärung von Patienten auch machen können und das unter Einsatz eben fachärztlichen Wissens.
Also dieses bunte Symptombild der prämotorischen Störungen dann eben oder auch nichtmotorischen Störungen dann eben entsprechend einzuordnen. Sie haben es gerade gesagt, es bedarf einer Information sowohl der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen im neurologischen, aber eben auch im allgemeinmedizinischen Setting. Ich möchte doch nochmal zurückkommen auf diesen Silberstreif, den Sie uns eben so ein bisschen gezeigt haben, dieser neuroprotektiven Substanzen. Sie haben selbst gesagt, zukünftig. Über was sprechen wir denn da?
Ja, wir sprechen im Prinzip über Therapien, die die Alpha-Synukleinopathie behandelt. Wir wissen, dass der Morbus Parkinson, der idiopathische, eine Alpha-Synukleinopathie ist. Es kommt also zu pathologischen Ablagerungen von fehlgefalteten Alpha-Synuklein in der dopaminergen Zelle. Und die meisten, zumindest derzeitig in der klinischen Prüfung bestehenden Therapieansätze der Neuroprotektion beziehen sich auf dieses Alpha-Synuklein. Wir wollen entweder verhindern durch Aggregationsmodulatoren, dass sich Alpha-Synuklein aggregiert und dann im Prinzip zum Lewy-Körperchen wird. Das ist die eine Variante, die Alpha-Synuklein-Aggregationsmodulatoren. Und ein anderer großer Therapieansatz ist dann die Antikörpertherapie. Hier gibt es sowohl passive als auch aktive Ansätze, wo das pathologische Alpha-Synuklein im weitesten Sinne durch einen Antikörper abgefangen werden soll. Diese Studien befinden sich unterschiedlich mittlerweile schon bis in die Phase 3, sodass wir durchaus sagen können, es ist relevant, dass sich in der Zukunft hier, dass sich dort Ergebnisse zeigen. Allerdings muss man auch ehrlich sein, es sind die positiven ersten Ergebnisse schon zu sehen, aber einen wirklichen Wirksamkeitsnachweis im primären Zielkriterium, das steht derzeit noch aus. Und da denke ich, wird es auch noch etwas dauern. Sie wissen selbst, dass die Zulassungsverfahren auch ihre Zeit brauchen. Aber wir sind auf einem sehr guten Weg in der Medikationsentwicklung und das, denke ich, ist auch positiv zu sehen, da wir ja wirklich über Jahrzehnte den Parkinson jetzt rein symptomatisch behandeln und ich wirklich ja den silbernen Horizont für mich auch sehr hoffe, schon innerhalb der nächsten 3 Jahre wirklich zur Verfügung zu haben. Aber da müssen wir auf die Ergebnisse warten.
Also wir hoffen auf die nächsten 3 Jahre, kommen vielleicht zurück ins Jetzt. Was wir heute schon haben, Sie haben es eben gerade skizziert, die nicht-motorischen Störungen gehen den motorischen Komplikationen, den motorischen Beeinträchtigungen ja häufig voraus. Wir reden jetzt gerade noch in der Regel über das niedergelassene Setting. Wir reden über den Allgemeinmediziner, wir reden über den Neurologen, wir reden über die Frühdiagnose. Was sind denn so, das ist ja unser Thema auch heute, leitliniengerechte Therapie in der frühen und mittleren Krankheitsphase. Was wäre denn dann aus Ihrer Sicht, wenn wir diese nichtmotorischen Störungen gerade als Frühzeichen haben, wenn die Diagnose einer Parkinson-Erkrankung durch die niedergelassenen Neurologen zum Beispiel gestellt worden ist, wie sind dann die ersten Schritte?
Gut, man muss jetzt erstmal differenzieren. Also klinisch ein Parkinson-Syndrom können wir nur diagnostizieren, wenn wir das erste primäre Kriterium, die Bradykinese oder die Hypokinese haben und dann dazu den Rigor beziehungsweise falls vorhanden einen Tremor. Das heißt, das primäre Zielkriterium der Bradykinese wird benötigt, um ein Parkinson-Syndrom zu diagnostizieren. Das vielleicht als erstes. Wenn diese Bradykinese noch nicht da ist, dann können wir im Prinzip kein hypokinetisch rigides Syndrom diagnostizieren. Aber wenn der Patient zum Beispiel kommt, wie vorhin beschrieben, Familie mit erstgradigem Angehörigen hat ein Parkinson-idiopathisches Syndrom, der Familienangehörige entwickelt jetzt, der sich bei uns vorstellt, eine Hyposmie, hat eine Verstopfungsneigung, hat vielleicht auch ein depressives Syndrom und der Partner oder die Partnerin berichtet über eine REM-Schlafverhaltensstörung. Das wäre das Full House mehr oder weniger des prämotorischen Symptomkomplex der Parkinson-Krankheit. Zu einem Zeitpunkt, wo wir derzeit nur eine symptomatische dopaminemetische Therapie haben, können wir oder macht es keinen Sinn, in dem Sinne den Patienten im prämotorischen Stadium zu behandeln mit einer dopaminergen Substanz. Das heißt, wir würden jetzt ganz spezifisch erstmal auf die Symptome eingehen. Wenn der Patient zum Beispiel ein depressives Syndrom hat, eben noch keine motorische Störung, gut, würde man sich wahrscheinlich doch eher zu dem Zeitpunkt entscheiden, den Patienten spezifisch zum Beispiel mit einer serotonergen Substanz zum Beispiel anzubehandeln. Natürlich, sobald das erste motorische Symptom auftritt, dann sollte behandelt werden mit eben den Möglichkeiten, die wir, denke ich, auch noch besprechen werden. Und das sollte auch gleich zu Beginn eben des Erkennens einer motorischen Beschwerdesymptomatik erfolgen, weil wir wissen, dass ein unbehandeltes hypokinetisch rigides Syndrom über die Dauer zu einer Schmälerung der Lebensqualität führt. Und zum Beispiel, wenn auch Patienten sich primär vorstellen, und das ist auch ein klassisches Symptom der sehr frühen Phase, der Schmerz. Der Rigor, die rigide Muskeltonuserhöhung macht ein Schmerzsyndrom. Und wenn zum Beispiel gerade auch der Arm, also die obere Extremität betroffen ist, ist ja der häufige Weg des Patienten erstmal zum Orthopäden, weil man denkt Schulter-Arm-Syndrom, Impingement. Und da wird zum Teil dann fälschlicherweise erstmal das Schultergelenk behandelt, also auf orthopädischer Ebene. Wenn man den Patienten aber vielleicht ganz genau als Spezialist untersucht, bemerkt man schon, dass in gewisser Weise eine rigide Muskeltonuserhöhung da ist, mit einer Hypokinese gepaart. Das heißt, diese sehr, sehr frühen Symptome, sobald sie motorisch vorliegen, sollten wirklich behandelt werden. Aber um zurückzukommen auf Ihre Frage, natürlich haben wir derzeit in gewisser Weise die etwas frustrierende Situation, dass wenn wir als Kliniker und als Niedergelassener, sei es Neurologe oder Allgemeinmediziner, einen Patienten sehen, wo wir den kompletten Symptomkomplex der Parkinson im nichtmotorischen Stadium haben, mit zum Beispiel einer REM-Schlafverhaltensstörung, was also eine sehr hohe Risikozunahme macht, einen Parkinson zu bekommen, der Patient aber motorisch noch nichts hat. Diesen Patienten müssen wir ganz ehrlich sagen, so richtig was Gutes tun für ihn können wir momentan noch nicht. Wir müssen im Prinzip so ein bisschen warten, wie der Verlauf ist. Aber, und ich denke, das ist schon etwas, wo ich auch bei meinen Patienten bemerke, es interessiert sie, eben dann die Anbindung an wissenschaftliche Projekte. Der Patient in der Regel, der auch einen Parkinson-Erkrankten in der Familie hat, ist aufgeschlossen und wir haben dann wirklich die Möglichkeit, diese prämotorischen Studien, die wir bei Parkinson führen, wirklich um den Verlauf besser zu erkennen, ab wann switcht ein Patient, Biomarker zu sammeln, auch von dem Patienten. Und das treibt die Wissenschaft wirklich weiter. Das heißt, solche Patienten sollten auch vorgestellt werden in einer Klinik, vielleicht auch in einer Uniklinik oder einem Zentrum, die Forschung machen im prämotorischen Stadium.
Das heißt aber, hier beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Also auf der einen Seite, wir ahnen dann, und Sie haben es wunderbar beschrieben, und Sie haben es ja leitliniengerecht wiedergegeben. Das heißt, wir haben die prämotorischen Ereignisse. Wir ahnen, wir wissen, wir gehen mit großer Sicherheit davon aus, daraus wird sich eine Parkinson-Erkrankung mit den motorischen Komplikationen entwickeln. Wir können, wir dürfen aber sowohl seitens der Zulassung als auch seitens der Leitlinien vorab dann eigentlich nicht dopaminerg tätig werden. Heißt aber im Umkehrschluss, wir wissen doch eigentlich auch, dass auch die nicht-motorischen Beschwerden durch eine Levodopa-Therapie, wir kommen ja später nochmal drauf, sich ja auch bessern lassen. Das heißt, Status quo heute, die Wissenschaft ahnt, es könnte Sinn machen und die Praxis sagt uns, wir sollen es aber nicht tun.
Ja, so im Prinzip ist es gut. Ich behandle natürlich, wenn ich ein nicht motorisches Symptom hat, was einen Patienten zerstört, würde ich das behandeln, aber dann eben nicht unbedingt mit einer dopamimetischen Substanz. Wenngleich, Sie haben natürlich recht. Wir wissen ja auch zum Beispiel, dass Dopaminagonisten mit einer hohen D3-Affinität durchaus auch einen antidepressiven Effekt haben können. Und es stellt sich natürlich auch die Frage, ob vielleicht ein ganz früher Parkinson-Patient, der ein depressives Syndrom hat und noch nicht die Motorik, aber da ist vielleicht eine Spur schon da, die wir noch nicht sehen, ob der vielleicht auch von einer Substanz wie zum Beispiel, ich sage jetzt Pramipexol in niedrigster Dosis auch profitieren würde. Aber Sie sagen es eben, wir haben bestimmte Zulassungskriterien und derzeit ist die dopaminemetische Parkinson-Therapie zugelassen für die Behandlung der motorischen Beschwerdesymptomatik.
Wir sehen das ja, wenn wir mal den Blick weiten, gucken auf andere Fachrichtungen, sehen wir es exemplarisch in der Herzchirurgie zum Beispiel. Wenn jemand da eine Aortenklappeninsuffizienz hat, dann soll er erst dann behandelt werden, wenn der linke Ventrikel eine entsprechende Größe hat und eben Symptome vorliegen. Fragt man aber sehr genau nach, dann findet man bei ganz, ganz vielen Patienten Symptome. Also insofern ist es, glaube ich, eine schwierige und für die Zukunft noch vor uns liegende Aufgabe, genau zu definieren, wann tun wir dem Patienten das Beste, mit welchen Substanzen und vor allem auch geben die Substanzen, Sie haben es gerade ja auch nochmal gesagt, in der Zulassung das überhaupt her. Vielleicht versuchen wir nochmal, wir haben eben über diesen Silberstreif am Horizont gesprochen, vielleicht versuchen wir nochmal, das heute so ein bisschen aufzurollen und beginnen nochmal ganz klassisch mit dem Levodopa, ja wirklich 60 Jahre alt, also im Grunde der Superklassiker könnte man sagen, aber nach wie vor eben, haben Sie es in einem Nebensatz erwähnt, ungebrochen populär. Auf der anderen Seite, die sparende Levodopa-Therapie, die ist ja auch sehr intensiv in der Diskussion.
Ja, wenngleich ich denke, da hat sich die Diskussion in den letzten 10 Jahren etwas geändert. Diese Levodopa-Phobie, so möglichst herauszögern des Levodopa, dem Patienten, gerade Jüngeren, wirklich nur zu geben, wenn es unbedingt sein muss, davon sind wir abgekommen. Wir wissen, dass in einer guten, also in einer zurückhaltenden Dosierung, die aber für die Behandlung der Motorik ausreichend ist, dass Levodopa gerade auch bei den Jüngeren natürlich in Kombination dann zum Beispiel mit dem Dopaminagonisten eine sehr vertretbare Therapie ist und vor allem eben auch eine sehr wirksame Therapie. Und man muss sagen, wir haben ja gerade, wenn wir von den jungen Parkinson-Patienten sprechen, wo wir in der Regel die Therapie initiieren, wenn also eine Symptomatik in einem Ausmaß da ist, dass ein MAO-B-Hämmer nicht reicht zur Behandlung, starten wir ja bei den jungen, nicht komorbiden Patienten mit einem Dopaminagonisten. Man muss sagen, wir haben derzeit ja nur noch die Non-Ergot-Dopamin-Agonisten im Einsatz aufgrund bestimmter Nebenwirkungen der Ergot-Präparate. Und diese Non-Ergot-Dopamin-Agonisten haben halt in der Regel keine hohe D1-Affinität. Das sind D2, D3-affine Substanzen, je nachdem welches wir nutzen, auch D1, D5, aber überwiegend D2, D3. Und das bedingt auch die Tatsache, dass diese Wirksubstanz der Dopamin-Agonisten nicht so wirksam ist wie das Hoch D1-affine Dopamin. Das heißt, wir werden mit einem Dopaminagonisten über die Jahre einen Patienten in der Regel nicht halten können und in der Regel nach 3 bis 5 Jahren, natürlich auch wie ausgeprägt das Syndrom ist, wird ein Patient levodopapflichtig. Das heißt, um eine gute Einstellung zu gewähren, brauchen wir Levodopa in der Kombination. Und das ist, um zurückzukommen auf die Levodopaphobie-Diskussion, das hat sich etwas geändert. Es ist wirklich die Weisung, dass wenn auch ein jüngerer Patient, der mit einem Dopaminagonisten begonnen wurde, wenn der nicht mehr suffizient einstellbar ist, sei es, dass die Dosis ausgereizt ist oder sei es, dass er durch eine höhere Dosis Nebenwirkungen entwickelt, sollte man die zuletzt vertragene Dosis des Dopaminagonisten weiterführen und Levodopa dann auch initiieren, aber halt in einer Dosis, wo wir auf die Langzeit gesprochen das Dyskinesie-Risiko relativ niedrig halten.
Das war genau meine nächste Frage bei den Dopaminagonisten. Sie haben es eben im Nebensatz ja wieder angesprochen. Da war ja dann ganz intensiv das Thema der Nebenwirkungen, das Thema der Induktion von Dyskinesien, aber auch die Tagesmüdigkeit ja ganz im Fokus. Vielleicht fassen wir das für uns alle nochmal so kurz zusammen. Wo stehen wir denn da heute?
Gut, also vielleicht jetzt erst nochmal zu dem Gesamtspektrum der Dopaminagonisten zu differenzieren. Wir haben also Ergot- und Non-Ergot-Derivate. Die Ergot-Derivate, also Agonisten wurden generell in den 90er Jahren im Prinzip jetzt, also zumindest nicht das Apomorphin, aber die anderen entwickelt und die Non-Ergot kamen nach den Ergot-Präparaten und die Ergot-Präparaten haben den Nachteil, dass sie Lungen oder generell Fibrosen, Gewebsfibrosen induzieren können. Das geht über einen bestimmten Rezeptor, den 5-HT2A-Rezeptor. Und es ist so, dass hier bei Patienten von Lungenfibrosen, über Herzklappenfibrosen, Retroperitonealfibrosen gefunden worden sind. Aus dem Grund wurden die Ergot-Derivate aus Sicherheitsgründen im Prinzip nicht mehr als Mittel der ersten Wahl eingestuft. Man muss zur Differenzierung sagen, es gibt einen Agonisten, es ist das Lisurid, worunter dieses Problem nicht auftritt, aber bei allen anderen ist es im Prinzip vertreten. Das ist der erste große Grund, warum die Ergot-Derivate wie Cabergolin, Pergolid, Bromokriptin und eben dann auch unter Anführungszeichen das Lisurid nicht mehr aktiv im Einsatz sind. Wir verwenden die Non-Ergot-Dopamin-Agonisten. Und da ist auch das Wirkungs- und Nebenwirkungsprofil differenziell zu sehen in Abhängigkeit von den Rezeptoraffinitäten. Das heißt, je nachdem, wie stark ausgeprägt die D2- oder D3-Affinität ist und vor allem auch der Unterschied zwischen der D2- und D3-Affinität, haben wir verschiedene Nebenwirkungen, wie zum Beispiel sicherheitsrelevante Nebenwirkungen. Das sind die exzessive Tagesmüdigkeit, die Schlafattacken und die Impulskontrollstörungen. Das ist ein dosisabhängiges Phänomen. Das heißt, wir können auch bei unseren Patienten, wenn wir einen Dopaminagonisten eindosieren, ist es so, dass wir den Patienten darüber aufklären, vor allem über diese sicherheitsrelevanten Nebenwirkungen, ihm mitgeben nach Hause. Es ist ein dosisrelevantes Phänomen, kann aber auch schon bei niedriger Dosis auftreten. Das heißt, der Patient muss unter Anführungszeichen gewarnt sein, dass das auftreten kann. Man sollte aber aufpassen, dass man nicht zu negativ aufklärt. Das wissen Sie selbst. Es gibt Nocebo-Effekte. Das heißt, wenn man Patienten Angst macht und sagt, oh Gott, und da wird's tagesmüde und was alles passieren kann, das sollte man neutral machen, sollte den Patienten aber klar darüber aufklären, dass wenn zum Beispiel exzessive Tagesmüdigkeit da ist, dass in diesem Fall dann keine Fahrtüchtigkeit mehr besteht. Man kann aber nicht sagen, was manche Patienten fragen und auch Angst haben davor, dass sobald ein Dopaminagonist eingenommen wird, keine Fahrtüchtigkeit mehr besteht. Das ist nicht der Fall. Aber sollten sicherheitsrelevante Nebenwirkungen auftreten, wie Tagesmüdigkeit, dann ist die Fahrtüchtigkeit in der Tat nicht gegeben.
Leitliniengerechte Therapie in der frühen und mittleren Krankheitsphase. Unser Thema ja heute bei Neuroflash Audio. Wir sind gerade bei den Dopaminagonisten angekommen, sprechen über die Tagesmüdigkeit, sprechen aber auch über die zum Beispiel die Impulskontrollstörungen, die darunter auftreten können. Frau Professor Eggert, das habe ich eben von Ihnen gelernt und Sie haben es nochmal betont, die nicht motorischen Störungen, Schlafstörungen, depressive Episoden, die sind ein ganz frühes Symptom. Die begleiten dann natürlich auch weiterhin die motorischen. Wie ist es denn jetzt, wenn ich so einen Dopaminagonisten einsetze? Jetzt habe ich sowieso jemanden mit Schlafstörungen, mit einem depressiven Erleben, vielleicht mit einer Aggression schon, die der Depression gerade bei den Männern ja häufig folgt. Wie ist es dann mit diesen Impulskontrollstörungen? Das ist ja so ein bisschen so ein Circulus Viciosus.
Ja, das stimmt. Sie sprechen auch was Wichtiges an. Wir wissen, was Risikofaktoren sind, die zu einem erhöhten Risiko von Impulskontrollstörungen unter Dopaminagonisten führen. Das ist zum Beispiel das männliche Geschlecht und vor allem auch neuropsychiatrische Vorerkrankungen, eben auch gerade Depressionen in der Familie oder beim Patienten und auch ein bestimmter Persönlichkeitszug, also eines etwas risikoreicheren Patienten. Das heißt, dass man in der Tat, wenn man solche Patienten hat, die Patienten dann auch aufklären muss, dass ein erhöhtes Risiko für Impulskontrollstörungen zum Beispiel besteht. Andererseits, wenn wir jetzt zur Depression kommen, wissen wir, dass zum Beispiel Non-Ergodopamin-Agonisten auch unabhängig vom motorischen Effekt einen antidepressiven Effekt haben können. Das heißt, wir sind hier wirklich mit einer sehr komplexen Situation, wo wir den Patienten aufklären müssen. In diesem Fall ja, wir können auch den Agonisten einsetzen. Es kann ein stimmungsaufhellender Effekt hierdurch erzielt werden, aber Kave, es kann auf der anderen Seite eine Impulskontrollstörung ausgelöst werden. Das heißt, wir sind heutzutage wirklich als Ärzte sehr gefordert, vor allem auch die Nebenwirkungsprofile zu beachten. Und Sie haben gerade was ganz Wichtiges angesprochen. Non-Motor-Störungen sind ganz im Vordergrund auch zu sehen, was die Lebensqualitätsverschlechterung angeht. Das heißt, wir haben einerseits bei der Erkrankung Non-Motor-Symptome bedingt durch die Parkinson-Krankheit, die ja nicht nur dopaminerges System betrifft, sondern auch serotonerges, noradrenerges System. Und andererseits verursachen wir zum Teil nicht motorische Störungen durch unsere Medikation. Und das ist auch wichtig zu differenzieren, wenn man einen Patienten gut einstellen will, wenn ein Patient über nicht motorische Störungen klagt, ihn auch dann wirklich differenziert zu fragen, um zu erkennen, handelt es sich um ein klassisches Parkinson-Non-Motor-Symptom oder haben wir es zu tun mit einer Nebenwirkung unserer Medikation? Das ist wichtig, weil Sie können sich vorstellen, haben wir eine Nebenwirkung unter einem Medikament und erhöhen zusätzlich, weil wir denken, es ist noch nicht genug, dann kriegen wir ja eher die Verstärkung der Nebenwirkungen. Das wollen wir nicht.
Wir sprechen gerade über die Dopaminagonisten, die ja auch schon ziemlich alt sind. In den 70er Jahren des letzten Jahrtausends, klingt irre weit weg, kam das eben schon erwähnte Bromokriptin, das heute ja ein bisschen aus der Mode gekommen ist, das wir gar nicht mehr verwenden. Wir haben gerade darüber diskutiert. Gehen wir vielleicht ein bisschen weiter zu den MAO-Hämmern. Ich sag mal bewusst nicht MAO-B-Hämmern, sondern zu den MAO-Hämmern. Auch die kamen ziemlich früh auf die Bühne der Therapie- und Behandlungsoptionen. Dann aber, Frau Professor Eggert, gab es ja den sogenannten Cheese-Effekt. Und die sind erstmal wieder verschwunden.
Ja, da haben wir es Gott sei Dank gedacht mit unseren selektiven MAO-B-Hämmern besser, weil dort so sehr der Cheese-Effekt oder der Tyramin-induzierte Effekt nicht zu erwarten ist. Es ist ja ein Effekt, der vor allem bei einer nicht selektiven MAO-B-Hemmung auftritt. Die MAO-A, die ja durch unsere selektiven MAO-B-Hämmer nicht beeinflusst wird, ist ja in der Darmmucosa vertreten. Das heißt, die ist ausreichend da, dass bei einem normalen Lebensmittelgebrauch, also normalhaltige Tyramin-Genuss, eigentlich nichts passieren sollte. Das heißt, da haben wir es im Vergleich zu den nicht selektiven MAO-B-Hämmern in der Parkinson-Therapie noch relativ gut.
Also eine richtige Renaissance, dann der MAO-B-Hämmer, der selektiven, Sie haben es gerade gesagt. Wir haben drei Substanzen heute zur Verfügung. Immer wieder heißt es, es gebe da gar nicht so richtige Wirkunterschiede. Vielleicht aber doch, wenn man genau hinguckt.
Gut, es ist immer schwierig natürlich. Es gibt in der Regel selten die Head-to-Head-Studien. Das heißt, dass wir komparative Studien haben, wo wirklich Substanzklassen innerhalb einer Substanzklasse, also Produkte, gegeneinander laufen. Das heißt, das muss man auch sagen, in dem Sinne ein Vergleich in einer Studie zwischen Selegilin, Rasagilin und jetzt dem Safinamid, in dem Sinne gibt es nicht. Aber wir können natürlich, auch wenn wir keine direkte komparative Studie haben, anhand der Einzelstudien schon sehen, wie der Wirkeffekt ist. Und man muss sagen, es gibt zum Beispiel durchaus auch zum Safinamid eine Studie, wo ein aktiver Arm mitgelaufen ist, also das Rasagilin. Und anhand dieser Daten können wir schon auch einen gewissen Wirkunterschied sehen. Und ich denke vor allem aber auch in der klinischen Erfahrung. Wir haben ja doch immer mal wieder die Tatsache, dass wir auch Präparate wechseln, weil entweder kein suffizienter Effekt da ist oder weil es so ist, dass etwas nicht vertragen wird. Und im Rahmen dieses Wechsels innerhalb einer Substanzklasse wird dann manchmal schon klar oder etwas ersichtlich, dass doch die eine Substanz der anderen Substanz überlegen ist. Sicherlich kann man das statistisch im Sinne eines direkten Vergleiches der Überlegenheit nicht sagen, aber es gibt in der Regel ja bei den Studien die Nicht-Unterlegenheitsprüfung und das macht das Ganze schwierig. Man kann, denke ich, derzeit sagen, dass von den drei zugelassenen MAO-B-Hämmern, Selegilin, Rasagilin, Safinamid, dass Selegilin am geringsten im Gebrauch ist. Das liegt unter anderem auch, denke ich, am Nebenwirkungsprofil. Es wird zu einer amphetaminären Substanz abgebaut. Das kann man vielleicht einerseits nutzen, weil es einen gewissen, ich sage immer so schön, Hallo-Wach-Effekt hat, weil es wacher macht, wenn es morgens genommen wird. Aber es hat dadurch natürlich auch einen höheren Nebenwirkungsaspekt hinsichtlich kardialer und auch neuropsychiatrischer Nebenwirkungen, sodass man sagen kann, dass Selegilin sicherlich eher selten im Gebrauch ist. Im Gebrauch ist derzeit das Rasagilin und das Safinamid. Rasagilin ist ein irreversibler MAO-B-Hämmer, das Safinamid nicht. Und es sind zwei Substanzen, die eingesetzt werden, aber auch unterschiedliche Indikationen haben. Das Rasagilin ist eingesetzt für die Monotherapie, also auch zu Beginn der Erkrankung, klassischerweise bei milder Beschwerdersymptomatik. Das Safinamid ist nur zugelassen für die Fluktuationen. Das heißt, es ist nur zugelassen bei Patienten, die sich im mittleren oder auch vielleicht im fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung befinden und motorische oder auch nicht motorische Fluktuationen erleben.
Jetzt wird dem Safinamid ja immer so ein dualer Effekt, wenn man in die Studien hineinguckt, zugeschrieben. Steht das jetzt nur auf dem Papier oder ist das wirklich wichtig für den Alltag?
Ja, nein, es steht nicht nur auf dem Papier, man hat es schon im Hinterkopf. Das tritt ja noch nicht bei der niedrigen Dosis, sondern vor allem dann bei der höheren Dosis auf. Es ist ein antiglutamatärger Effekt, der sowohl im Bereich der nichtmotorischen Störungen einen Effekt entfalten kann. Das sehen wir an Studien, die einerseits die emotionale Verfassung unserer Patienten untersucht hat und auch das Schmerzempfinden. Und hier waren positive Effekte vom Safinamid nachweisbar. Andererseits ist es so, dass wir wissen, das glutamatärische System ist mitbeteiligt an der Entwicklung von Dyskinesien. Und so ist es durchaus auch interessant, das Safinamid einzusetzen als Substanz mit einem möglichen antidyskinetischen Effekt. Da ist es sicherlich so, dass man etwas Atem haben muss. Das ist nicht gleich sichtbar, sondern das sind sicherlich auch modulative Effekte, die im längeren Langzeitverlauf zu beobachten sind bei dem Patienten.
Leitliniengerechte Therapie in der frühen und mittleren Krankheitsphase bei der Parkinson-Erkrankung. Darum geht es ja heute. Bleiben wir vielleicht nochmal kurz bei dem, was Sie eben angesprochen haben, Frau Professor Eggert. Jetzt stehen wir am Anfang einer Erkrankung. Wir haben Sie gerade mit den motorischen Beschwerden und den häufig nicht motorischen begleitenden Problemen diagnostiziert. Sie haben jetzt gesagt, einige MAO-B-Hämmer können wir zu Beginn eben einsetzen, um genau zu sein, zwei von dreien, aber eben nicht alle.
Das ist richtig. Also ich denke, dass der derzeitige Gebrauch, und das sehen Sie auch in der Leitlinie, ist das Rasagilin. Es ist in der Monotherapie zugelassen. Man muss sagen, dass Rasagilin einen milden symptomatischen Effekt hat. Das heißt, wenn Sie einen Patienten haben, der sich doch vielleicht auch von der Erstdiagnose etwas verzögert bei Ihnen vorstellt und doch schon eine relativ ausgeprägte Beschwerdesymptomatik hat, wo man zum Beispiel auch doch die Bradykinese deutlich sieht und vor allem auch der Rigor schon da ist, vielleicht das Schmerzsyndrom auch begleitend da, dann ist das Rasagilin wahrscheinlich nicht mehr ausreichend, sodass man prinzipiell zwar sagen kann, man macht einen Versuch mal mit dem Rasagilin und schaut, ob der Patient darunter gut beweglich wird, aber in der Regel brauchen wir dann doch ein stärker wirksames Präparat. Und das ist dann eben abhängig vom Patienten, der sich vorstellt, bei uns entweder Levodopa oder der Dopaminagonist. Fazit, also Rasagilin, ja, als Erstmedikament zugelassen, aber hilfreich in der Regel nur bei milder Symptomatik.
Jetzt habe ich eben von Ihnen verstanden, als Sie über das Safinamid, als Sie auch einen MAOB-Vertreter gesprochen haben, dass Sie sagten, das kann auch ganz gut bei den eben nicht motorischen Störungen, gerade vielleicht auch die zu Beginn dann auftreten, stärker im Laufe der Zeit ja dann hinzukommen, da kann es ganz gut wirken. Aber da muss man nochmal sagen, da haben wir im Moment keine Zulassung, wenn zwar wissenschaftliche Hinweise, aber keine Zulassung für den Beginn.
So ist es. Sie können Safinamid nur einsetzen, wenn Fluktuationen vorliegen in Kombination mit Levodopa.
Wenn wir da nochmal drauf eingehen, auf das Levodopa, jetzt haben wir eben ja schon mal kurz diskutiert, dieses Thema der Levodopa-sparenden Therapie, diese Phobie haben Sie es vorhin genannt, das ist so ein bisschen out in den letzten 10 Jahren, immer weniger geworden, aber Sie haben ja eben auch gesagt, die Initiierung mit einem Nicht-Levodopa-Medikament, sei es nun der MAOB-Hemmer, sei es nun der Dopaminagonist, das kann durchaus aber dennoch sinnvoll sein, auch wenn es nicht darum geht, das Levodopa zu sparen.
Ja, natürlich. Es ist auch so, dass ich durchaus einen jüngeren Patienten und jünger, davon sprechen wir in der Regel von einem biologischen Alter unter 70. Die Leute sind ja heutzutage fitter. Die Komorbidität spielt eine große Rolle. Es gibt durchaus auch jüngere Patienten, die eine relevante Komorbidität haben, hier vor allem das demenzielle Syndrom zu nennen. Diese komorbiden älteren Patienten würde man primär mit Levodopa anbehandeln, denn das ist das wirksamste und nebenwirkungsärmste Präparat. Die jüngeren, biologisch jüngeren Patienten ohne relevante Komorbiditäten, die starten wir mit einem Dopaminagonisten. Das kommt zum Teil natürlich auch den berufstätigen Patienten entgegen, die auch nicht dreimal am Tag, was beim Levodopa aufgrund der kurzen Halbwertszeit notwendig ist, eben nicht dreimal am Tag ein Präparat einnehmen möchten. Da ist dann zum Beispiel eben die Möglichkeit, mit den retardierten Dopaminagonisten auch zu starten oder mit einem Pflasterpräparat zu starten, wo eben der Patient dann wirklich in der Früh seine Medikation einnimmt und dann auch untertags erstmal nichts weiter einnehmen muss, zumindest in den ersten Erkrankungsjahren.
Jetzt haben wir einen ganz guten Überblick bekommen über die Strategien. Wie kann ich im Grunde bei der frühen Erkrankung, die ich diagnostiziert habe, beginnen? Ich möchte aber gerne nochmal auf das eingehen, was Sie vorhin gesagt haben. Da sagten Sie ja, wenn ich im niedergelassenen Bereich einen Patienten sehe, der vielleicht ein nicht motorisches Komplett- oder fast Komplettbild einer Parkinson-Erkrankung zeigt, wenn ich befürchte, dass das daraus wird, dass ich diesen Patienten dann wirklich in einem Zentrum vorstelle und im Grunde mit wissenschaftlicher Begleitung dann weiterverfolge. Warum? Ist das aus Ihrer Sicht, das habe ich vorhin noch nicht ganz verstanden, warum ist das aus Ihrer Sicht so wichtig?
Ich denke, dass es ganz wichtig ist, für die Zukunft gerade das prämotorische Stadium besser zu untersuchen, vor allem was auch die Entwicklung von Biomarkern angeht. Wir werden doch in Zukunft, wenn es mal neuroprotektive Therapiestrategien gibt, sicherlich eine Frühdiagnose vielleicht betreiben wollen, wo Biomarker eine große Rolle spielen. Also ich sage jetzt nur einmal als Stichwort Mikrobiom des Darms, Stichwort Alpha-Synuklein-Ablagerung in der Haut. Das heißt, es wird vielleicht mal eine Möglichkeit geben, mit einem einfachen diagnostischen Mittel eine Parkinson-Krankheit in der nichtmotorischen Phase zu diagnostizieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir viele Patienten sehen in diesem nichtmotorischen Stadium und dort auch viel lernen über die Erkrankung, vor allem auch über den Verlauf.
Das heißt aber auch, bei der Wahl der Medikamente, die ich ja heute einsetzen kann, wir haben jetzt zum Beispiel noch gar nicht über Fatigue geredet, über das ja viele Patientinnen und Patienten klagen, sowohl in der Frühphase aber auch später. Die depressiven Episoden hatten Sie vorhin exemplarisch mit den SSRI schon angesprochen. Wir hatten zusätzlich das Thema Schmerz intensiv mit Herrn Professor Joost in einem unserer letzten Ausgaben schon mal diskutiert. Aber ich würde gerne zum Ende unseres Podcasts nochmal auf dieses Thema kommen, das Thema der Fatigue, nämlich der Erschöpfung, der Tagesmüdigkeit, die Sie eben als Nebenwirkung ja mit beschrieben haben. Wie gehen wir denn im Alltag um? Das ist ja zumindest im niedergelassenen Bereich, Sie haben die Berufstätigen eben erwähnt, eine Riesenherausforderung, wie ich dieses Erschöpfungssyndrom, dieses gar nicht mehr können, wie ich das einfangen kann.
Ja, das ist auch sehr, sehr schwierig. Wir haben ja auch von der Movement Disorder Society, also der internationalen Gesellschaft, immer die Möglichkeit, auch mit bestimmten Assessment-Tools, also mit Skalen, nicht-motorische Störungen zu erheben. Und da hat man eigentlich erst so in den letzten Jahren auch erkannt, dass es wirklich ganz unterschiedliche Formen gibt. Es gibt einerseits das depressive Syndrom, es gibt den Antriebsmangel, es gibt die Anhedonie, es gibt das Fatigue-Syndrom, es gibt die Tagesmüdigkeit. Und das ist in der Tat ganz, ganz schwierig, vor allem auch in der klassischen klinischen Routine zu differenzieren. Als erstes, wenn ein Patient in einer Weise Fatigue oder auch Tagesmüdigkeit oder auch Lustlosigkeit beschreibt, dann denke ich, ist wirklich zuerst doch mal auszuschließen, dass ein depressives Syndrom nicht vorliegt, als nächstes die Medikation zu sehen und dann wirklich zu sehen, ob man eventuell eine Medikationsnebenwirkung hat, sich Gedanken machen, umzustellen. Jetzt zum Beispiel, wir wissen, dass es Dopaminagonisten oder einige gibt, die etwas auch antriebssteigernd sein können. Ich spreche jetzt hier von einem Agonisten im Piripedil. Das hat auch eine noradrenerge Wirkung, dass wenn wir so einen Patienten haben, der vielleicht Fatigue hat, dass wir uns dann Gedanken machen, ob wir eventuell den Dopaminagonisten zum Beispiel switchen auf einen anderen, der eventuell eine gewisse Antriebssteigerung machen kann, beziehungsweise die Vigilanz etwas bessert. Aber es ist ein ganz schwieriges Thema, was wir eigentlich so in der klinischen Routine, in dem Setting, wir haben alle wenig Zeit. Ein Fatigue wirklich gut zu diagnostizieren, ist selbst für einen Spezialisten wirklich schwierig. Dann natürlich auch immer die Frage, wie ist die Schlafqualität? Also wenn unter Tagesmüdigkeit, Fatigue, Antriebsmangel, Benommenheit, also all dieses Diffuse, was wir haben, wenn das unter Tags auftritt, dann immer erstmal zurück in die Nacht, den Patienten fragen, wie ist denn Ihr Nachtschlaf? Wie schlafen Sie eigentlich? Kommen Sie erholt aus dem Schlaf? Ausschluss? Haben wir nicht vielleicht auch ein Schlafapnoe-Syndrom? Also das ist dann wirklich eine komplexe Situation, die zum Teil viel, viel schwieriger zu behandeln ist als so ein klassisches motorisches Symptom.
Das heißt ja auch, Sie haben gerade gesagt, ich brauche was Antriebssteigerndes. Das wäre ja zum Beispiel ein SSRI, das wäre zum Beispiel das Citalopram, das Escitalopram. Da habe ich aber ja häufig das Problem, wenn ich das langsam eindosiere, dass trotzdem meine Patienten darüber dann richtig nervös werden, überreagieren. Es gibt ja den alten Trick, das mit dem Mirtazapin abends mit 7,5 zu kontern für eine Übergangszeit. Wie sind denn hier die Erfahrungen, wenn es um Fatigue geht?
Also ich denke, das hängt natürlich auch vom Patienten ab. Also wenn es ein isoliertes Fatigue ist und kein depressives Syndrom mit dabei, dann benötigen wir, denke ich, ja so wie ohnehin keine hohen Dosen. Da würde ich dann von meiner klinischen Erfahrung beim Patienten in der Tat, aber das ist nicht datenbasiert. Also ich sage jetzt was wirklich aus meiner Routine. Und wenn ich alle Nebenwirkungen sonst ausgeschlossen habe, eine Spur Escitalopram, 5 Milligramm und dann einfach mal sehen, eventuell auch eine noradrenerge Substanz verwenden. Also ich denke, da muss man einfach wirklich so ein bisschen auch einen Patienten kennenlernen, ein bisschen Fingerspitzengefühl und ausprobieren. Man kann sich auch mal überlegen bei solchen Patienten, wenn es ein ganz junger Patient wäre, der kardial gesund ist, keine neuropsychiatrischen Erkrankungen sonst hat, eine Spur Selegilin, 5 Milligramm. Amphetaminär könnte man machen, Datenlage gibt es dazu in dem Sinne nicht in der Fatigue-Forschung, wäre zu überlegen, andere Möglichkeit, Amantadin, niedrig dosiert, 100 Milligramm. Das ist nicht mal Leitlinie, sondern das ist etwas klinische Erfahrung vielleicht und da muss man dann wirklich vielleicht auch ein bisschen kreativ sein und vielleicht auch nicht scheuen und das mache ich zum Teil auch, dass man dann wirklich mit anderen Kollegen mal Kontakt aufnimmt, auch dass der Niedergelassene bei Ihnen mal anrufen kann, dass Sie einfach mal diskutieren, was für Möglichkeiten bestehen. Natürlich immer im Blick auf die Komedikation und Interaktion, weil natürlich gerade beim Amantadin zum Beispiel ist kein Präparat, was man einfach so geben kann. Es muss ein kardial gesunder Patient sein, ohne QT-Zeitverlängerung. Das heißt, das sind dann spezifische Indikationen.
Also im Grunde plädieren Sie dafür, dass man einfach mal miteinander telefoniert, sich abstimmt, vielleicht so einen Patienten auch mal diskutiert und dann vielleicht auch mal jenseits der unmittelbaren Zulassungen überlegt, wie kann ich meinem Patienten jetzt vielleicht auch im Off-Label-Einsatz, das haben Sie ja eben angesprochen, helfen, vielleicht nochmal einen Blick auf die Vigilanz, auch das haben Sie ja eben gesagt, auf die Wachheit des Patienten. Sie haben über das Seligelin schon über die amphetaminage Nebenwirkung kurz referiert und gesagt, ja, das kann in dem Alltag zwar sehr stören, kann aber in einem solchen Fatigue-Fall vielleicht auch sehr nützlich sein. Was können wir denn noch machen in der Vigilanzsteigerung? Was haben wir denn noch zur Verfügung?
Gut, ich meine, man kann natürlich einen Patienten auch mal nicht unbedingt nur immer gleich mit medikamentösen Maßnahmen kommen, sondern manchmal ist es auch eine Tagesstrukturierung. Viel Bewegung, also aktivierende Therapien können wirklich hilfreich sein zur Vigilanzförderung. Ausreichend Flüssigkeit, dem Patienten auch wirklich sagen, viel raus an die frische Luft, aktivierende Maßnahmen, Sachen, die dem Patienten Spaß machen, auch so ein bisschen versuchen, das Umfeld stimulativ zu gestalten. Also ich denke, dass wir da vielleicht auch so ein Gesamtsetting für den Patienten finden sollten und vor allem auch die Phasen, also wenn es gerade auch um Tagesmüdigkeit geht, den Patienten wirklich schulen und sagen, bestimmte Phasen darf geschlafen werden, zum Beispiel den Mittagsschlaf, aber dann wirklich versuchen, wach zu bleiben, dass auch der Nachtschlaf gut sein kann, versuchen, dem Patienten wirklich zu sagen, wenn die Tendenz auf dem Couch einzuschlafen am Abend besteht, versuchen, wach zu bleiben und so ein bisschen alternativ bei, also nicht pharmakologische Maßnahmen mit in den Alltag einzubauen.
Also Tagesstrukturierung ganz wichtig, Sie haben es gerade erwähnt, vielleicht ja auch der Blick über den Tellerrand. Man guckt natürlich dann gleich auf die Parkinson-Erkrankung, auf die nicht-motorischen Syndrome, geht ja uns allen so, die wir in einer gewissen Fachrichtung unterwegs sind. Aber vielleicht auch mal an die Schilddrüse denken, vielleicht das NT-proBNP, gerade bei den älteren Patienten, wenn es um die Herzinsuffizienz geht. Habe ich Sie da richtig verstanden, dass man im Grunde dann das wirklich weiten soll und auch mal in andere Richtungen gucken sollte?
Ganz richtig, auch mal schauen, Vitamin D3 spielt durchaus auch eine Rolle und auch Komedikation. Wir haben häufig Patienten, die benommen, die müde sind und dann schaut man mal auf die Komedikation und dann sieht man wirklich, dass da eine komplexe antihypertensive Therapie mit dabei ist. Der Patient berichtet dann auch, also direkt postprandial und dann in der Früh noch Medikation eingenommen, also nach dem Frühstück geht bei mir gar nichts mehr, da kann ich im Prinzip gleich wieder ins Bett gehen. Da wirklich drauf achten, auch mal schauen, Patienten anleiten, bitte mal Blutdruck messen, eventuell auch über den Hausarzt eine 24-Stunden-Blutdruckmessung mal einleiten. Wir wissen, dass die Parkinson-Blutdruck-Zirkadianik durch die Erkrankung auch verändert ist. Es gibt zur Nacht klassischerweise ein Non-Dipper-Verhalten, das heißt, die Patienten steigen dann am Abend in der Nacht an, kommen nachts mit einem hohen Blutdruck raus, also am Morgen, werden dann durch die Parkinson-Medikation und antihypertensive Therapie sehr gesenkt und kommen dann erstmal eine orthostatische Dysregulation nach dem Essen. Und da ist dann ganz wichtig, auch mit dem Kollegen, der den Patienten niedergelassen betreut, Kontakt aufzunehmen, zu sagen, okay, wir brauchen da eine Umstrukturierung, eventuell auch mal die Blutdruckmedikation dann umverlagern, morgens oder mittags zu reduzieren, morgens vielleicht sogar komplett rauszunehmen und zum Abend die Medikation ansetzen. Das muss natürlich individuell überprüft werden, das kann man pauschal nicht sagen. Aber das lohnt sich immer mal auch zu sehen, wie ist eigentlich die antihypertensive Einstellung.
Schöner Blick also über den Tellerrand des eigenen Fachgebiets. Professor Dr. Carla Eggert war das, vielen Dank. Sie ist Oberärztin an der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum in Marburg. Nochmal Grüße nach Marburg, Corona-konform, ich habe es eingangs gesagt, übers Internet zugeschaltet. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Ganz herzlichen Dank, es hat mir viel Spaß gemacht.
Neuroflash Audio, wie geht's jetzt weiter? Die letzten knapp 45 Minuten haben wir jetzt sehr viel diskutiert über die leitliniengerechte Therapie im frühen, im mittleren Stadium. Zum Schluss haben wir uns auch so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gewagt. Sie haben jetzt die Möglichkeit, auf den Seiten der Neurodepesche insgesamt 10 CME-Fragen zu beantworten. Wenn 7 davon zutreffend sind, Sie kennen das, dann sind 2 CME-Punkte Ihnen. Gerade in der jetzigen Corona-Zeit macht das ja eine Menge Sinn. Viele Kongresse kann man nur virtuell im Grunde besuchen. Es gibt fast keine Möglichkeit für einen direkten Face-to-Face, wie das so schön heißt, Austausch. Deswegen sind die 2 Punkte vielleicht durchaus passend. Also einfach die Seiten der Neurodepesche besuchen, dort die Fragen beantworten. Und ich kann Ihnen versprechen, es sind ausschließlich Fragen, die sich aus dem eben Gehörten speisen. Sie brauchen also keine zusätzliche Literatur, um irgendwelche Zahlen nachzuschauen. Das, worüber wir gesprochen haben, ist auch der Gegenstand der Fragen.
Neuroflash Audio, der Wissenspodcast für Neurologen mit Dr. Dirk Heimann. Mit freundlicher Unterstützung von Zambon Deutschland.